So, guten Morgen. Ich muss erstmal einen Schluck Wasser trinken. So, ich möchte heute gerne noch ein bisschen Werbung machen für den Geist Gottes. Genau, wir kommen ja von Pfingsten her, wir hatten diese Gebetswoche vor Pfingsten und ich fand, wir haben da schon so einiges auch mit dem Heiligen Geist erlebt. Und auch Pfingsten war ein großes Fest wieder, wo wir dem Geist Raum geben. Und nächstes Wochenende geht es ja dann weiter mit der Konferenz, ein ganzes Wochenende zum Thema Heiliger Geist. Ja. Wir leben schon in großartigen Zeiten, weil, ihr müsst wissen, es gab ja auch lange Zeiten in der Geschichte der Kirche, wo der Heilige Geist eher ja, ein bisschen unterbelichtet war, ein Randdasein geführt hat. Und am Anfang der Kirche war ja ganz viel, das lesen wir in der Bibel, vom Wirken des Heiligen Geistes, Zeichen, Wunder, viel neues Leben, viele Menschen finden zu Jesus, die Kirche war so richtig lebendig. Und dann ging der Fokus ein paar Jahrhunderte lang stark so auf die Abgrenzung, ja, was ist eigentlich christlich und was ist nicht christlich. Und es ist so ein bisschen so, wie wenn man in einem Garten ist, ja, einen Garten baut, dann kann es schon mal sein, dass der Fokus auch mal auf den Zaun geht. Ne, muss erstmal einen Zaun machen, um alles schön abzugrenzen. Und dann vielleicht auf den Weg, dann hat die Kirche lange Jahrhunderte eigentlich Strukturen und Machtstrukturen aufgebaut. Aber und der Witz ist, selbst wenn große Dürre im Garten ist, erhalten sich diese Dinge auch. Ja? Also der Weg, der Zaun, ja, es bleibt immer noch stehen, selbst wenn im Garten selbst gar nicht mehr viel Leben ist, ja, vielleicht in einer Dürrezeit. Und so hat die Kirche auch einige geistliche Dürrezeiten durchgemacht. Und in den letzten, ja, ganz grob gesagt 100 Jahren hat man entdeckt, was bringt uns denn der schöne Garten, wenn es darin nicht lebt, ja, wenn nicht diese Kraft, die in der Bibel beschrieben wird, die Christenheit so lebendig macht, so mutig macht, so freimütig macht, wenn wir diese Kraft nicht wiederentdecken. Und wir sind immer noch in einem Prozess, wo wir wiederentdecken, was der Heilige Geist eigentlich alles kann. Ja? Und wir als Gemeinde sind eine der Vorreiter gewesen, sag ich mal, aber wir können es ja jederzeit auch wieder sein und werden. Wir haben dieses Erbe, hier sind Menschen, die viele kamen aus der großen Kirche, andere kamen aus Freikirchen dazu oder sind hier zum Glauben gekommen. Aber im Ursprung war es eine Bewegung, die gesagt hat, wir wollen entdecken, was hat der Heilige Geist noch so für uns auf Lager. Ja, wir wollen uns nicht zufrieden geben, dass wir von Dingen in der Bibel lesen und sagen, naja, das war halt damals so schön, sondern wir denken, das ist ja derselbe Geist, der damals die Christen erfüllt hat, der uns heute erfüllt. Also muss er auch dieselben Möglichkeiten drin sein. Und heute habe ich einen Text mitgebracht, der hat erstmal eigentlich gar nichts unbedingt so direkt mit dem Heiligen Geist zu tun, der wird da nicht erwähnt. Es ist eigentlich ein sehr positiver Text darüber, wie wir sein sollen, sein können. Und ich habe diesen Text seit längerem auf Herzen und jetzt kam mir so die Idee, ich bin da nochmal so durchgegangen und habe gedacht, okay, da sind lauter so schöne positive Eigenschaften beschrieben und alles sind eigentlich Auswirkungen des Heiligen Geistes. Und ich will heute in der Predigt mal versuchen, mit euch da durchzugehen und dann zu zeigen, wie schenkt der Geist diese verschiedenen sehr guten Eigenschaften. Es ist Philipper 4, Vers 7 bis 8. Da steht, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Weiterhin, liebe Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Da möchte ich jetzt im Einzelnen mal mit euch durchgehen. Ich habe den Vers 7 noch mit reingenommen, weil es vom Frieden Gottes handelt. Ja. Und das ist ein wunderbares Geschenk des Heiligen Geistes, der Friede Gottes. Und das ist auch das, was ich immer wieder von Menschen, die hier in die Gemeinde kommen, auch gerade die, die irgendwie eine Flucht hinter sich haben oder so, was ich gesagt bekomme, ich habe hier den Frieden gespürt. Ich habe hier auch Frieden gefunden. Ja. Und dieser Friede ist eine Auswirkung des Geistes Gottes, der zum Beispiel auch in Galater 5 beschrieben wird, wo so verschiedene Eigenschaften als Frucht des Geistes beschrieben werden. Da ist der Friede auch mit drin. Da sind auch eine Menge andere gute Dinge, aber der Friede ist da definitiv mit drin. Und die Geschichte, die dir dazu immer einfällt, ist, wie Jesus schläft im Boot auf so einer Bank wahrscheinlich, mitten im Sturm. Er schläft. Und die Jünger sind total nervös und sie kriegen Panik wegen dem Sturm. Und sie fangen schon an, da Sturmsicherung und Wasser rausscheppen und was man so macht dann. Ja, sie sind mit dem Boot auf dem See. Es ist gefährlich. Es ist keine leichte Situation. Und Jesus schläft. Und dann wecken sie ihn. Und ganz cool gebietet er einfach dem Sturm, ruhig zu sein. Und es ist alles wieder gut. Der Sturm ist ruhig. So, das ist so eine Geschichte, wo ich denke, wow, was ist das für ein Frieden, ja? Und dieser Frieden ist etwas, was durch den Heiligen Geist in uns verstärkt wird, freigesetzt wird. Und ich bin der Meinung, es ist das beste Mittel gegen Schlafstörungen. Ja, genau. In diesem Frieden können wir ruhen. Ja? Der Heilige Geist schenkt uns also diese Ruhe mitten im Sturm. Es ist nicht leicht, darin zu wachsen und das zu erreichen. Aber jeder Sturm, der kommt, kann ein kleines Übungsfeld dafür sein. Vielleicht ist es auch mal eine andere Sicht, als immer nur zu sagen, oh, ich habe Probleme und Herausforderungen. Vielleicht können wir auch mal sagen, wow, hier darf der Friede Gottes bei mir wachsen. Dass ich lerne, nicht so sehr immer auf die Sorgen und Umstände zu schauen, sondern auf das, was Gott trotzdem bei uns tut. Und wenn wir manchmal, nächstes Wochenende kommen ja hier Gastprediger und die sind ziemlich stark mit dem Heiligen Geist unterwegs. Und es kann sein, dass, also manchmal, wenn gebetet wird und so, dass Leute so vom Frieden Gottes gepackt sind, dass sie dann eine Runde auf dem Boden rumliegen oder so und einfach mal chillen, wie man heute sagt, ja, im Geist, ja. So, weil der Friede Gottes einfach so gewaltig ist, ja. Und es, andere kriegen ganz schwere Körperteile. Also, ihr kennt vielleicht diese Auswirkungen, ja. Und ich denke, Mensch, es ist vielleicht auch manchmal nicht schlecht, wenn wir einfach nur in seinem Frieden ruhen. Ja, weiterhin, und jetzt gehen wir ein bisschen schneller durch, was wahrhaftig ist, was wahr ist. Jesus beschreibt den Heiligen Geist als Geist der Wahrheit, der kommen wird und uns in alle Wahrheit hineinführen wird, hineinleiten wird. Und die Wahrheit ist unser Freund, so kann man das mal sagen. Ja. Die Wahrheit ist unser Freund. Lüge ist immer schlecht, das hat immer was Teuflisches. Ja. Lüge hat immer was Teuflisches, der Teufel ist der Vater der Lüge, heißt es in der Bibel. Aber die Wahrheit ist unser Freund. Der Heilige Geist schenkt uns dieses wahre, wahrhaftige, damit wir realistisch und gleichzeitig glaubend leben können. Damit wir nicht so abgehoben uns irgendwas vormachen müssen über uns selber oder diese Welt. Wir können die Dinge sehen, wie sie sind. Ja? Das ist ganz wichtig. Manchmal, ich weiß nicht, wir Christen, wir leben auch manchmal in so einer Blase oder so oder machen uns so eine Blase und werden manchmal ein bisschen komisch. Das ist nicht vom Geist. Der Geist schenkt eine ganz realistische Sicht auch auf sich selbst und gleichzeitig den Glauben, weil die Sicht auf sich selbst heißt auch die Sicht auf die Möglichkeiten des Geistes, der in uns lebt. Das ist ja auch realistisch. Aber das muss man glauben. Aber das ist auch realistisch für uns, die wir in diese Realität mit hineingenommen worden sind. Ehrwürdig, ehrbar, würdig könnte man das so übersetzen. Hier ist schön, wenn ihr den Text nochmal nachlest, verschiedene Bibelübersetzungen zu vergleichen. Das ist ein tolles Wort. Es wird im Neuen Testament gerne benutzt im Zusammenhang mit Personen, die ehrbar sind, die geehrt werden, aber die auch eine gewisse Würde mitbringen sollen, zum Beispiel für ein Amt des Ältesten oder des Diakons. Das fand ich interessant, ja. danach, sowas soll uns durch den Kopf gehen. Das soll unser Innerstes ausmachen. Der Geist bewirkt nämlich auch so eine Befähigung, würdig zu leben und dann eben auch Verantwortung übernehmen zu können für andere Menschen. Und gleichzeitig auch Menschen, die so eine Verantwortung wahrnehmen, zu ehren und diese Würde anzuerkennen. Ehre, wem Ehre gebührt, heißt das Prinzip in der Bibel. Und das bedeutet eben, sich zu verabschieden von diesen Negativgerede und diesen Lästerungen und wirklich mal anzuerkennen, wow, Menschen haben eine gewisse Würde und ich habe diese Würde auch, weil derselbe Geist in mir lebt. Ja? Ich bin auch würdig, auch zum Beispiel Verantwortung zu tragen. Und wenn da noch Dinge im Leben sind, die einen davon abbringen wollen, wenn man noch zu viel Chaos hat oder in manchen Dingen kein Vorbild ist, dann will diese geistgewirkte Würde, diese Ehrbarkeit uns dahin führen, solche Dinge loszuwerden und durch was Besseres zu ersetzen. Stell dich ruhig mal vor den Spiegel und sag, boah, bin ich würdig. Ja, danke Jesus. Wir sind ja nicht in Größenwahn gleich verfallen, aber wir können ja mal uns zusprechen. Da ist Würde in meinem Leben, da ist Ehrbarkeit. Gerecht, Gerechtigkeit, rechtschaffend, fair. Da steht im Lexikon, den Anforderungen der Mitmenschen in Recht und Sitte sowie den Forderungen Gottes entsprechend und nach ihnen handelnd. Paulus drückt es so aus. Damit die Gerechtigkeit, Römer 8 ist das, damit die Gerechtigkeit des Gesetzes erfüllt würde in uns, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, also nach unserem Egoismus, sondern nach dem Geist, da ist er wieder. Rechtschaffenheit, Gerechtigkeit, Fairness ist eine Eigenschaft des Geistes, die in uns freigesetzt wird. Der Geist schenkt, dass wir Erkenntnis haben über die Gerechtigkeit, die Christus für uns erwirkt hat am Kreuz, als er für unsere Sünden starb. Das ist seine Gerechtigkeit und das ist vielleicht die größte Wirkung, dass er uns damit hineinnimmt und lehrt, was es heißt, aus dieser Gerechtigkeit zu leben. Und das hat aber zur Folge, wenn ich selber quasi diese Gnade erlebe, in dieser Gerechtigkeit Christi stehe, dass ich ein Bewusstsein entwickle, was ist gut, was ist schlecht, was ist gerecht auch für andere, was ist gerecht für alle Menschen. Ja? Und so haben sich Christen über die Jahrhunderte für so eine Gerechtigkeit eingesetzt, dass zum Beispiel Sklaverei abgeschafft wird, heute noch ein Thema, ja, heute noch ganz wichtig, dass Menschen in Würde leben können und nicht irgendwo da verrecken oder sowas, ja, oder ganz schlecht auf Mülldeponien oder sonst was, ja, sondern wir setzen uns dafür ein, dass Menschen gerechtere Verhältnisse haben, ja, und ganz beeindruckend finde ich dann, das finde ich, was habe ich gedacht, was ist ein Beispiel für diese höhere Gerechtigkeit Christi, wenn Menschen aus zwei Kriegsparteien, Christen aus zwei Kriegsparteien sich zusammentun und zum Beispiel zusammen Gottesdienst feiern, ja? Jüdische Christen, palästinensische, ukrainische, russische. Sowas ist dann wirklich eine höhere Gerechtigkeit. Weil viele würden sagen, Gerechtigkeit ist, wenn die anderen da alle vernichtet und bestraft werden, weil die haben uns so viel angetan. Aber diese höhere Gerechtigkeit Gottes, die wird in uns freigesetzt und die sagt, wow, nein, es gibt noch was Besseres, es gibt noch einen besseren Weg. Viel besseren, das ist, wenn wir versöhnt und gerecht miteinander leben können. Oh, rein, lauter, vorbildlich, einwandfreier Lebenswandel, darum geht es im nächsten Begriff. Und als Beispiel sind mir die Korinther eingefallen, korinthische Gemeinde, 1. und 2. Korintherbrief. In Kapitel 6, Vers 11 im ersten Brief heißt es, solche sind einige von euch gewesen, also schlimme Leute, ihr seid ja gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden im Namen des Herrn Jesus Christus und in dem Geist unseres Gottes. Da ist er wieder. Ja, Reinheit ist eine Geistwirkung. Einwandfreier Lebenswandel. Rein sein bedeutet frei sein von diesem ganzen Schrott, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es gibt so viel Schrott und Unsinn in dieser Welt. Ja, ich will jetzt gar nicht anfangen, Dinge aufzulisten. Ihr wisst es selber, wer mit einem etwas geschärften Gewissen durch die Gegend läuft, dem fallen diese Dinge natürlich auf. Ja. Es gibt so viel Negatives. Was hier beschrieben wird, ist total positiv. Und die Korinther, die lebten tatsächlich in so einer sehr verkommenen Welt, muss man sagen. Ja. Ich war neulich mal da im Pergamon-Museum, da konnte man so ein bisschen sehen, wie diese griechische Städte aussahen, ja, und boah, also lauter Tempel, ja, mit allen möglichen Opfern, mit Prostitution und was weiß ich alles, ja, schlimme Dinge, ja, das war die Welt der Korinther, ja, Götzendienst hier, Okkultismus da, seltsame Kulte mit, ja, will ich nicht näher beschreiben, also was man, das bisschen, was man weiß und rekonstruieren kann, es war sehr blutig, so viel kann ich verraten, ja. Also, es war wirklich übel. Und da kamen die her. Aber Paulus sagt ihnen, solche seid ihr gewesen. Ihr seid jetzt rein gewaschen, ja, und abgewaschen. Und aus dem Zusammenhang wird deutlich, dass die Korinther noch durchaus Verhaltensmuster aus ihrem alten Leben drauf hatten. Ja, da gab es also jede Menge Sünden und Probleme im sexuellen Bereich, mit allem Möglichen, ja, mit Hochmut und Parteiungen und. Ja, so die waren schon noch irgendwie drin in dem Alten. Aber der Geist ist der, der selbst dann uns zeigt, was das Neue ist. Ja. Und Paulus sagt ihnen ja im Geist, ihr seid abgewaschen, ihr wart solche. Er weiß genau, sie verhalten sich teilweise noch so. Aber trotzdem sagt er ihnen, wer sie jetzt sind in Jesus, was der Geist mit ihnen gemacht hat. Ja, und das ist sowas, wenn wir nicht darauf vertrauen, dass der Geist uns da wirklich rein macht und auch helfen kann, rein zu leben, dann werden wir auch in dem Alten noch bleiben. Wir müssen irgendwie Vertrauen lernen, dass der Heilige Geist uns wirklich rein gemacht hat, abgewaschen hat und dass sich das nach und nach auch in unserem Lebensstil dann zeigt. Eins nach dem anderen, ja. Die Korinther finde ich deshalb so mutmachend, weil sie eben nicht perfekt waren, sondern auf dem Weg, so wie wir alle. Liebenswert und angenehm. Was für eine schöne Liste, lauter positive Dinge. Im Epheserbrief sagt Paulus, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Das ist liebenswert. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, sagt er dann noch, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Hier fand ich spannend, dass dieses Betrübnis mit dem Heiligen Geist offensichtlich inhaltlich damit zusammenhängt, dass Leute negativ reden. Ja. Und er sagt, macht das nicht, sagt euch was zur Erbauung, ja. Sagt euch was Gutes, ja. Sprecht euch was Gutes zu. Und tatsächlich ist es so, dass du manchmal gute Dinge hast, und es wird dann von Leuten so ein bisschen madig geredet. Kennt ihr das? Madig geredet. Also es wird schlecht gemacht, indem man zum Beispiel bestimmte Dinge rausgreift. Ich meine nicht gute Problemlösungen. Ne? Wenn man eine Veranstaltung hat, gibt es immer auch, irgendwas geht immer schief und dann kann man gucken, was kann man besser machen. Sowas meine ich nicht, sondern wenn eigentlich Dinge, die gut sind, madig geredet werden, schlecht geredet werden. Und dadurch kannst du wirklich den Heiligen Geist ein Stück ausbremsen. Weil Geist hat auch immer was mit Begeisterung zu tun. Und wenn Leute von was begeistert sind, ist Power da, das weiterzubringen. So, wenn jetzt Leute kommen, die alles madig reden, dann ist die Luft raus. Ja. Und dann muss man wieder neu überlegen, okay, was wollen wir eigentlich? Und was war eigentlich so schlecht, war es gar nicht. Und dann muss man sich wieder neu begeistern. Aber deshalb ein ermahnendes Wort, bremst nicht den Heiligen Geist. Ja, ihr seid damit versiegelt worden. Und es braucht Menschen, die ermutigen, Gnadenmenschen, angenehme Menschen, liebenswerte Menschen, die braucht's. Ich finde, die sind ein bisschen Mangelware. Und die gute Nachricht ist, der Geist Gottes will dich zu so jemandem machen. Und mich auch. Ja. Und er hat es vielleicht schon ein ganz schönes Stück, aber es geht immer weiter. Ähnlich das nächste Wort. Einen guten Ruf habend, wohllautend, erfreulich, bewundernswürdig. Das ist ähnlich wie dieses Wort liebenswert. Ja. Und in Römer 12 sagte Paulus, passt euch nicht dieser Welt an, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das ist so ähnlich wie das, was einen guten Ruf hat, bewundernswürdig ist. So. Das heißt, der Geist Gottes schärft in uns einen Sinn dafür, was gut ist. Also damit meine ich nicht nur Dinge aus dem Reich Gottes, sondern auch in dieser Welt. Ja? Wir bekommen ein Gefühl dafür, was eine gute Sache ist, was eine schöne Sache ist. Wir bekommen auch ein Gefühl dafür, was eine komische Sache ist, eine schlechte Sache ist. Wir können das unterscheiden mehr und mehr. Und dann können wir nach diesen Dingen streben und danach trachten, was gut ist. Das heißt, wenn du dir mal was auffällt, irgendwas, was dir, wo du sagst, das ist echt eine gute Sache und es ist keine christliche Sache, dann ist doch trotzdem super. Feier das doch mit den Leuten. Ja? Da ist was Gutes entstanden. Und lass uns da nicht so miese Peter sein. Und wenn es nichts Christliches ist, dann ist es irgendwie nichts oder so. Was ist denn das für eine Idee? Wir profitieren ja alle ganz viel von Dingen, die irgendwelche Leute, die gar nichts mit dem Christentum zu tun haben, machen und die sie gut machen. Wenn sie sie denn gut machen, dann sollten wir das mit feiern. Eine Tugend, eine Vortrefflichkeit, das ist das nächste Wort. Sei es eine Tugend. Und hier fiel mir ein, dass eine der ersten Dinge, die nach Pfingsten geschehen ist, ja, als diese gewaltige Power kam, wir haben davon an Pfingsten gehört, die Feuerzungen, ja, das Sprachengebet und diese ganzen, diese 3000 Taufen und Bekehrungen und jeden Tag neue dazu, also mitten in dieser Erweckung, eines der ersten Sachen, die die Christen dann so machen, ist natürlich von Jesus erzählen, aber dann merken sie, oh, wir müssen auch hier die armen Leute versorgen, die Witwen und Waisen. Und so wurde die Diakonie erfunden. Ja. Diakone, also Diener, wurden eingesetzt. Ja. Und das fand ich interessant. Das geht einher mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Ja. Diese Vortrefflichkeit, diese Tugend, da geht es um gute moralische Handlungen. Ja. Und in diesem Dienst steht tatsächlich auch unsere Tafel hier, was wir montags immer machen, das internationale Café, der Dienst von Stefan, der ständig irgendwelche Autos geschenkt bekommt und dann weiter verschenkt an Leute, die es brauchen. In diesen, das sind auch Wirkungen des Geistes Gottes. Das kommt sozusagen mit einher, weil es der Liebe entspringt. Lobenswertes, bewunderndes, löbliches. Das ist das nächste Wort. Und da fiel mir ein, wie Jesus zum Beispiel diese arme Witwe sieht, die wenig Geld hat, aber die dann so zwei Münzchen in den Opferstock legt. Ja, und daneben waren die Reichen, die nur so ein bisschen was von dem Überfluss nach dem Motto, ja, ich muss ja auch mal was abdrücken hier. Ne? So, und dann war diese Witwe, diese arme Witwe, die von Herzen gegeben hat. Und Jesus lobt sie vor allen Leuten. Das ist der Punkt. Ja, er sagte, guck mal hier, diese Frau, was die macht, die gibt viel mehr, sagt er, wie die Reichen, die zwar de facto mehr geben, aber von Herzen nicht mehr geben. Und es kommt letzten Endes auf das Herz an. Also da lobt er diese Frau und deshalb lobenswert ist. Wir sollten auch Menschen sein, die immer mal so ein Lob auf Lager haben. Ja? Das ist auch eine Geistwirkung. Ja? Da kann man auch Gott drum bitten. Wenn wir schon mal für die Leute beten am Morgen oder so, die man so trifft, und vielleicht sich schon mal das eine oder andere Lob überlegen. Und manchmal kommt es auch spontan. Aber dann müssen wir es auch rauslassen. Ja. Weil so ein Lob ist immer eine gute Sache. Ja. Und ja, stell dir vor, du bist unter lauter Leuten und wirst ständig gelobt. Irgendwie fühlt sich das auch gut an und setzt was frei. Ja. Denn jeder, der Gutes tut, der opfert auch immer Kraft und Energie. Ja. Und wenn dann nicht mal irgendwann auch mal ein Lob kommt, dann fragst du dich auch irgendwann, oh, meine Güte, warum mache ich das alles? Ja, merkt es überhaupt jemand? Aber wenn Lob kommt, merkst du, ah, da kommt ja was an. Halleluja. Und du machst weiter, bist gleich motiviert. Auf diese ganzen Dinge, diese ganze Liste, darauf seid bedacht, hat der Luther übersetzt. So, und das ist jetzt nochmal spannend, denn wie kommen wir da mehr rein? Hier ist dieses Wort logistisch, also, na egal, griechisch egal. Also, es geht um, dass es dir im Kopf herumgeht. dass deine Gedanken darum kreisen, dass es dein Innerstes ausmacht, dass du es intus hast, dass es dich innerlich bewegt, dass es dein Denken beherrscht, dass es dich im Herzen berührt, dass du es tief in dich aufnimmst. Das bedeutet das. Darauf seid bedacht, so kurz übersetzt. Ja, es geht um dieses, dass uns das, dass in diese guten Dinge, die hier aufgelistet sind, dass die in unserem Inneren Raum gewinnen, in unserer Fantasie, in unseren Gedanken, an das, was wir denken und so weiter. Und das ist tatsächlich etwas, was geschieht, wenn wir dem Geist Gottes Raum geben. Und all das Negative, was auch in uns ist, die Sorgen, die, gerade vor allem die unnötigen Sorgen, die Ängste, vor allem die unrealistischen Ängste, die irgendwelche Lustgedanken, irgendwelche Neidgedanken, dieser ganze Kram, was auch noch so in uns abläuft, das darf weniger werden, kann weniger werden, wenn das mehr wird. Ja? Wenn das mehr Raum gewinnt, dann wird das andere automatisch weniger. Ich habe das auch so erzählt, weil ich mal deutlich machen wollte, dass der Heilige Geist uns zu total positiven Menschen machen kann. Ja? Guck dir das doch mal an. Können wir es nochmal sehen, den Text? Genau, was da für positive Eigenschaften sind. Ja? Und jetzt stell dir mal einen vor, der das alles verkörpert, der wahrhaftig ist, der Frieden verkörpert, der ehrbar ist, der fair und gerecht ist, der einen tollen Lebenswandel hat, rein ist, dem man nichts vorwerfen kann, der Liebe ausstrahlt, der noch einen guten Ruf hat, der tugendhaft ist und dich auch noch lobt. Was für ein angenehmer Mensch, ja? Was für ein angenehmer Mensch, ja? Also, ja, da wird ein Stück weit Jesus beschrieben. Ne? Und da wird auch sein Geist, der Heilige Geist, beschrieben. Ja. Und der Witz ist, dieser angenehme Mensch, das sind ja wir. Ja. Also, eine andere lächelt, ja. Ja, ja, wenn wir das jetzt weiterdenken, das sind wir in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir sind zu sowas in der Lage. Ob, also, ich würde fast sagen, ob du es glaubst oder nicht, aber ja, genau. Wir sind zu sowas Positivem in der Lage. Ja. Wir können solche Menschen in der Kraft des Geistes sein. Und wenn wir uns in diesen Tagen mehr nach dem Geist ausrichten, ja, natürlich, wir richten uns aus nach mehr Kraft für Heilung, wir wollen vielleicht auch wieder mal so eine richtig coole Erfahrung machen, so richtig, ne, so mit dem Geist da irgendwie weggekickt sind oder so. Wir wollen vielleicht einen Lobpreis voll abgehen und also diese ganzen Kraftwirkungen und wir brauchen das auch. Aber was eben auch drin ist, das wollte ich euch heute mal zeigen, dass es um weitaus mehr geht. Das gesamte christliche Leben, ja, ist doch nur möglich im Geist. Ja. Anders, wenn du das jetzt versuchst, als moralisches Selbstoptimierungsprogramm dir aufzuerlegen, das wird der totale Krampf. Ja. Also, zumindest würde es das bei mir. Ja. Wenn wir das versuchen, irgendwie mit Vorsätzen oder To-Do-Listen oder Therapie oder wie auch immer zu erreichen, ja, es geht ja um eine Herzensveränderung. Es geht um was ganz Inneres. Jesus sagt, ein guter Baum bringt gute Früchte. Ja? So, ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Das ist einfach so. Ja? Und damit das Gute in uns Früchte bringt, müssen wir diesen Baum, den, da wird jetzt mal im Bild gesprochen, den Geist Gottes, der in uns ist, diesen Baum, den dürfen wir wässern, den dürfen wir Raum geben. Dass diese Dinge sollen uns innerlich in unserem Geist bewegen. So ist der Geist Gottes. Wir können so ein Freund sein. Wir können so ein Kollege sein. Wir können so ein Verwandter sein, wenn wir dem Geist Gottes Raum geben. So ein Mensch können wir sein. Ist es so? Manche gucken etwas ungläubig. Ja, aber das macht ja nichts, ne? Weil du musst es ja auch nicht bringen. Du musst es nur dir schenken lassen. Und ich träume echt von einem Leben, wo mir 90% oder 95% nur solche Sachen durch den Kopf gehen. Da träume ich noch von. Ja. Mein Gebet ist, und vielleicht könnt ihr damit einstimmen, dass der Geist das mehr und mehr wirkt. Ne? Und die anderen 5%, damit komme ich dann auch klar. Dann weiß ich dann, okay, das ist jetzt wieder der alte, das ist jetzt wieder irgendwas. Aber das, wenn das Neue da ist, ja, vielleicht könnt ihr da, mögt ihr mit mir beten, dass das einfach wächst. Ja, Geist Gottes, wir preisen dich einfach, dass du so gut bist, so positiv, so voller Leben, so erbauend, dass du immer was in die richtige Richtung bringst. Du bist ja nicht irgendein Geist, du bist der Geist der Leben schafft. Du bist der Geist, der neues Leben schafft, der alles neu macht. Du bist der Geist, der uns heiligt, das heißt anders sein lässt, wie es oft üblich ist. Der uns hilft, unsere eigene Familienprägung, unsere eigene Kultur irgendwie zu überwinden und was Besseres, ja, ich sag's mal, auch zu sein in dir. Und wie schön wäre das, wenn wir alle so drauf wären. Ja. Und wir bringen dir unsere Unperfektheit an den Punkt, aber wollen auch bekennen, dein Wirken ist mächtig. Du bist stärker. Das Neue ist da und es wird mehr und mehr in uns freigesetzt. Danke dafür. Danke für dieses Werk. Danke, dass wir uns da nicht anstrengen müssen. Schenk du einfach, dass solche Dinge uns Tag und Nacht durch den Kopf gehen. Dass wir davon reden, dass wir davon träumen, dass wir daran denken, dass wir uns Spaß haben an guten Dingen, die hier beschrieben werden. Am Reinen, am Edlen, am Tugendhaften. Und es gibt so viel in dieser Welt, was wir da noch entdecken können und verstärken können und mitmachen können. Hilf uns dabei, Heiliger Geist. Amen.